Wir hören auf die Schriftlesung aus dem Buch Sprüche, Kapitel 9. Wir haben über dieses neunte Kapitel bereits einmal nachgedacht. Wir wollen heute nur die Verse 1 bis 6 lesen und die Gastfreundschaft der Weisheit zum Anlass nehmen, über die Gastfreundschaft Gottes und dann auch christliche Gastfreundschaft nachzudenken. Wir hören auf die Schriftlesung, Sprüche 9, Vers 1 bis 6. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihre Tafel gedeckt. Sie hat ihre Mägde ausgesandt, sie lädt ein auf den Höhen der Stadt. Wer unverständig ist, der komme herzu. Zum Uneinsichtigen spricht sie, kommt her, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Verlasst die Torheit, damit ihr lebt. Und wandelt auf dem Weg der Einsicht. Wir wollen nachdenken über diesen Abschnitt unter der Überschrift Das Mahl der Weisheit und Gottes Gastfreundschaft. Viele der schönsten Momente unseres Lebens haben mit Tischgemeinschaft zu tun. Sich mit anderen auszutauschen bei Speis und Trank, über Gott und die Welt zu reden am Stammtisch oder unsere Gemeinschaft auch nach dem Gottesdienst beim Mittagessen, bei Kaffee und Kuchen. Bei Menschen, von denen ich wertgeschätzt bin, eingeladen zu sein oder sie einzuladen, all das sind wunderbare Erfahrungen. Ist Teil des Feierabends, den wir haben. Das sind Höhepunkte der Woche, Höhepunkte im Monat oder Höhepunkte des Jahres. Gemeinschaft bei Speis und Trank mit anderen. Tischgemeinschaft und Gastfreundschaft ist in der Bibel allgegenwärtig. Wir haben gar nicht Raum, das alles in einer Predigt zu erörtern. Wir wollen doch darüber nachdenken, und zwar unter den drei Punkten, die ihr auch im Faltblatt findet. Erstens das Mahl der Weisheit, zweitens die Gastfreundschaft Gottes und drittens christliche Gastfreundschaft. Erstens das Mahl der Weisheit. Zum Schluss dieses, wir könnten sagen, Vorworts zu den einzelnen Sprüchen ab Kapitel 10 beginnt dann diese über 20 Kapitel einzelne Sprüche. Kapitel 1 bis 9 bilden so ein Vorwort dazu, wo uns eigentlich ein bisschen zu verstehen gegeben wird, wie wir diese Sprüche verstehen sollen. Zum Schluss dieses Prologs lädt Frau Weisheit in ihr Haus ein. Ihr Haus, das auf den Höhen der Stadt liegt, also dort, wo in der Antike die Tempel standen. Sie lädt ein und spricht, wer unverständig ist, der komme herzu. Ihre Einladung ist großzügig und ernst zugleich. Sie lädt die unerfahrenen jungen Männer ein. Natürlich gilt diese Einladung auch den Frauen, aber eben die Weisheit Gottes wird uns als eine Frau dargestellt, die die jungen Männer einlädt. Sie lädt die ein, die noch unerfahren sind, die noch nach Orientierung und Rat im Leben suchen, dass sie zu ihr kommen und das finden. Und für die Eingeladenen geht es nicht nur um ein Essen auf den Teller, sondern es geht um das Leben insgesamt und um den Weg zu wahrem Leben. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Sie müssen ihr altes Leben hinter sich lassen. Sie müssen sich zur Weisheit hinwenden. Das heißt in Kapitel 1, Vers 23, da ruft auch schon, die Weisheit kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, ich will euch meine Worte verkünden. Die Einladung der Weisheit ist die Einladung, einen neuen, den wahren Lebensweg zu finden. Den Weg, der wirklich erfolgreich und gesegnet durchs Leben führt. Und die zur Weisheit kommen oder von ihr berufen sind, müssen sich entscheiden, ob sie dem Ruf von Frau Weisheit folgen wollen oder dem von Frau Torheit. Das ist die andere Frau, sozusagen die Torheit, der Kontrast zur Weisheit, die ruft, haben wir uns in der Predigt über Sprüche 9 angesehen. Jetzt soll es nur um dieses Mahl der Weisheit gehen. All das ist öffentlich. Sie lädt öffentlich ein, jeder kann kommen, Weisheit wird nicht in einem Geheimclub einer eingeweihten Elite gefunden, sondern in Gottes Gegenwart. Sie wird von Gott verschenkt für jeden, der sie sucht. Jung und alt, einfach und gebildet. Der Anfang der Weisheit ist nicht irgendeine geheim geheime Erkenntnis, Geheimklausel, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Es gibt ja eine stetig wachsende Unmenge an Ratgeberbüchern, Ratgebervideos bei YouTube und so weiter, wie man das eigene Leben auf die Reihe bekommt, wie man effektiv ist, wie man konzentriert ist, erfolgreich, glücklich und so weiter. Und die biblische Weisheitsliteratur ist sozusagen Gottes Lebensratgeber, wie man glücklich, gesegnet durchs Leben kommt. Weisheit ist sozusagen der Rucksack mit allen Karten, mit allen Werkzeugen, mit der ganzen Ausrüstung, wie man eben durchs Leben kommt, ein rundum gesegnetes Leben findet, sozusagen ein Lebensratgeber mit Gottes Gütesiegel. Willst du ein glückliches, ein erfülltes Leben führen, dann suche Weisheit wie den wertvollsten Schatz. Erwirb sie um alles, was du besitzt. Und wir finden sie in der Person des Herrn Jesus Christus. Er verkörpert Gottes Weisheit auf vollkommene Weise. Er ist der Immanuel, Gott mit uns. Er ist der Logos, Gottes Weisheit mit uns. Also Weisheit wird öffentlich angeboten von Gott und gefunden. Er gibt sie denen, die ihn fürchten. Er gibt sie denen, die Christus suchen und im Glauben an ihn, zu ihm kommen. Frau Weisheit, so heißt es, hat das Haus, in das sie einlädt, selbst gebaut. Frau Weisheit ist also jemand, der anpackt. Weisheit ist eine praktische Tugend, das haben wir schon erfahren. Sie gibt praktischen Rat in allen Belangen des Lebens. Ja, wie du dein eigenes Lebenshaus baust, das lernst du hier. Durch Weisheit, so heißt es in Sprüche 24, Vers 3 und 4, durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es fest gegründet. Auch werden durch Erkenntnis seine Vorratskammern gefüllt mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. Wie man ein Haus baut, wie man sein Leben baut, sein Leben auf die Reihe bekommt, wie man ja, vor Gott lebt, den Weg durchs Leben findet, das lehrt Weisheit. Weisheit ist eben eine Tugend, eine praktische Tugend von Gott. Jeder Handwerker, der weiß, was er tun soll, wie er sein Handwerk verrichtet, der ist weise. Jeder Künstler, jeder Denker lernt aus Gottes Weisheit, holt aus dem Schatz der Weisheit Gottes, die er uns in der Schöpfung gibt. Das Haus der Weisheit, Weisheit also als eine praktische Tugend, die uns wirklich in allen Fragen des Lebens Antwort gibt. Das Haus der Weisheit steht auf 7 Säulen, was auf Vollkommenheit hinweist. In ihrem Haus finden alle Raum. In ihrem Haus finden wir alle Tugenden, Gerechtigkeit, Wahrheit, Klugheit, Einsicht, Erfolg und guten Rat. Und sie serviert Speis und Trank. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, sie hat ihren Wein mit edlen Gewürzen gemischt, ihre Tafel reich gedeckt. Ihre Gäste sollen zu ihr kommen, hungern und dürsten nach der Erkenntnis des Herrn, die sie am Tisch der Weisheit finden. Wir sollen zu Gott kommen und hungern und dürsten nach Erkenntnis und Weisheit und er wird sie uns geben. Gott wird uns Weisheit geben für die ganzen Fragen des Alltags, wie wir mit anderen umgehen, wie wir in schwierigen Situationen mit anderen umgehen, wie wir unserer Familie vorstehen, Familie leiten, wie wir in schwierigen, herausfordernden Situationen des Alltags Antworten finden, den richtigen Weg finden. All das lernen wir in diesem Buch, in Gottes Wort, lernen wir, wenn wir Jesus Christus anschauen. Gott will uns das schenken. Ja, das Ziel der Weisheit ist es, dass ihre Gäste so gut versorgt sind, dass sie immer wieder kommen, immer wieder an ihren Tisch kommen. Was sie anbietet, das ist im Grunde das, was Gott im Buch Sprüche anbietet. Worte der Weisheit und Erkenntnis. Ihre freundlichen Worte sind wie Honigseim, sie sind süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Aber es geht um mehr als nur Worte. Weisheit ist eben Weisheit für das Leben. Es geht um ein Leben in Fülle, ein Leben in Harmonie mit Gott und der gesamten Schöpfung. Wir können eben die Gaben, die Weisheit schenkt, die Gott mit Weisheit schenkt gar nicht umfassend genug beschreiben. Ja? Auf der Speisekarte der Weisheit, da steht als Hauptgang eine persönliche Beziehung zum Schöpfer und zum Erlöser. Und dazu gehört Seelenfrieden, dazu gehört Schutz, dazu gehört ein Zuhause in dieser Welt und in der kommenden Welt. Dazu gehört Sieg über alle Schwierigkeiten und Herausforderungen des Lebens. Dazu gehört ein langes und erfolgreiches Leben, ein guter Ruf, der Stolz, zu einer guten Familie zu gehören, Elternschaft, das Band treuer Freundschaft wird durch Weisheit geknüpft. Eine glückliche und tugendhafte Ehe voller Freude wird durch Weisheit gefunden. Mit einem Wort, die Speisen und Getränke, die Frau Weisheit zubereitet, das sind Metaphern für die lebensspendenden Gaben der Schöpfung. Diese Speisen und Getränke, die Frau Weisheit zubereitet, sind Bilder für die lebensspendenden Gaben der Schöpfung. Sie alle werden im Haus der Weisheit gefunden. Sie, alle Güter der Schöpfung werden da gefunden, denn Gott hat die Welt durch Weisheit gemacht. Ja, also Weisheit noch einmal als umfassende Gabe Gottes eines gesegneten, erfüllten Lebens. Und damit steht Frau Weisheit eben dafür, dass Gott seine Güter austeilt. Ja, an anderen Stellen der Schrift wird Gott verglichen mit einem Hirten, mit einem König, mit einem Ehemann, mit einem Vater, mit einem Krieger. Und hier wird er verglichen mit einer großzügigen Gastgeberin, die aus ihrer Fülle mit anderen teilt, die andere einlädt, um ihre, die Fülle ihrer Güter mit ihnen zu teilen. Und so ist Gott, ja, wie ein Gastgeber, ein großzügiger Gastgeber, der die Fülle seiner Güter, nämlich Leben in allen Formen und Farben sozusagen, in allen Situationen, mit uns teilt, uns schenkt, uns gibt. Durch sein Wort und seinen Geist. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Gastfreundschaft Gottes. Zweitens die Gastfreundschaft Gottes. Gott ist der beste und großzügigste Gastgeber. Das bezeugt die ganze Heilige Schrift. Das bekennen wir auch in unserem Glaubensbekenntnis, wenn es gleich in Artikel 1 vom Wesen Gottes heißt, dass Gott gerecht ist und gut und die reichste Quelle aller Güter. Ja, Gott ist ein, das lateinische Wort hier ist Fons, also Brunnen, ist wie ein Brunnen, wie eine Quelle, aus der es heraus sprudelt. Ja, so wird uns der Gott der Bibel beschrieben, nicht knauserig, indem er das Seine für sich behält und uns 5 Cent Almosen in den Hut wirft sozusagen, sondern ein allezeit sprudelnder Quell, der seine Fülle liebend gern mit uns teilt, ungezwungen mit uns teilt. So sollen wir über Gott denken. Ja? Gott will nicht sein Leben und das, was wir zum Leben brauchen, für sich behalten oder uns nur gerade so viel geben, wie wir halt brauchen, damit es gerade so reicht, sondern Gott will in Fülle geben. Gott will als jemand von uns geglaubt und verstanden werden, der uns in Fülle gibt, der austeilt. Als König aller Könige, der die reichen Gaben und die Gemeinschaft seiner Tafel liebend gern mit uns Bettlern teilt. So sollen wir über Gott denken. Als Gott ist er gut. Ja, seine Güte ist sein Wesen. Er ist zugleich Gott und gut. Gut sein ist Gottes Wesen. Es geht von Gott aus. Von ihm, dem Vater der Lichter, so heißt es bei Jakobus, kommt jede gute Gabe. Und jedes vollkommene Geschenk regnet von ihm sozusagen auf uns herab. Deshalb bezeugt er auch nach vollbrachter Schöpfung über die ganze Schöpfung, besonders über den Menschen, sein Ebenbild, dass sie sehr gut war. Gott ist gut und alles, was er anfasst und macht, ist gut. Alles Gute in der Schöpfung ist eine Spiegelung der Güte Gottes. Und wie Gott sich selbst liebt, wie er seine eigene Güte liebt, so liebt er auch den Abglanz seiner selbst und seiner Güte in der Schöpfung, die er schuf und erhält aufgrund seiner Güte. Ja? Gott ist gut, hat alles gut gemacht und er liebt das, was gut ist in seiner Schöpfung. Wenn die Bibel von Gott als Gastgeber spricht, dann meint sie eben, dass Gott den Überfluss seiner Güte und seiner Fülle austeilt. Dass er ihn austeilt. Und damit gibt sie uns zugleich ein Vorbild für uns. Ja, und das finden wir in der ganzen Bibel. Alles beginnt in einem Garten, in dem Gott eine Fülle von Pflanzen und Bäumen pflanzt, deren Früchte das erste Paar genießen durften. Alles endet mit der Einladung ins neue Jerusalem, wo der Baum des Lebens überreichlich Frucht trägt, 12-mal im Jahr. Natürlich bildliche Redeweise, wo jedem, der kommt, Wasser des Lebens dargeboten wird. Der Himmel wird beschrieben als das große Hochzeitsmahl des Lammes. Aber nicht nur gegenüber Menschen tritt Gott als Gastgeber in Erscheinung, auch gegenüber Tieren. Das heißt im Psalm 104, Vers 27, sie alle, also alle Tiere, warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu ihrer Zeit. Sie warten darauf, dass Gott seine Hand auftut und sie mit Gutem sättigt. Wenn Tiere essen, wenn die Vögel ihre Körner finden, wenn die Löwen auf der Lauer liegen, wenn die Raben nach Speise suchen für ihre Jungen, so heißt es in Hiob 38, dann ist Gott es, der sie versorgt. Der als Gastgeber sozusagen aus seiner Schöpfung herausholt und ihnen gibt, was sie brauchen. Gott ist es, der sie, in, wie Jesus gesagt hat, der die Blumen begleitet, dass sie wunderschön sind. Gott ist es, der seine Fülle, seine Schönheit, seine Güte austeilt. Vor allem aber sorgt Gott sich um sein Volk. Ja, er deckt Israel den Tisch inmitten der Wüste, obwohl sie ihn mit Undankbarkeit gereizt haben. Er ließ Wasser aus Felsen fließen, er gab Manna für 40 Jahre, er gab Wachteln, also auch Fleisch im Überfluss. Dass Gott Gastgeber ist, ist Inhalt in jedem Bundesschluss. Ja, jeder Bundesschluss endet mit einem Mahl, ein Gastmahl. Und nach dem Bundesschluss zwischen Mose und seinem Volk haben die Ältesten und Mose vor Gott gegessen. Auch dort tritt Gott als Gastgeber in Erscheinung. Das Land, in das er sein Volk geführt hat, war ein Land, das von Milch und Honig, wo Milch und Honig fließt. Gottes Segen versprach ein fruchtbares Land, voller Brot und Vieh in Fülle. Das würde Gott ihnen alles geben. Das gibt Gott uns. Gott gibt uns in Fülle. Gott gibt uns reichlich. Gott macht reich. Ja. Reichtum ist kein Widerspruch zum Glauben, ist kein Widerspruch zum Gesegnetsein, sondern eigentlich Gottes Segen macht reich. Wir werden gleich nochmal drauf kommen. Nur sollen wir uns nicht auf Reichtum verlassen. Ein fröhliches Herz, ein ruhiges, dankbares Leben ist nicht von Reichtum abhängig. Und dennoch schenkt Gott gern Reichtum. Sprüche 17, Vers 22. Der Reiche darf sich nicht über den Armen erheben, denn der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Gott gibt in Fülle. Gott macht reich in jederlei Hinsicht. Nur sollen wir uns nie auf die Gaben, sondern immer auf den Geber verlassen. Und der Psalmist bezeugt im Psalm 23, wie wir gleich singen werden, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Du bist mein Gastgeber. Aber Gott drohte dann auch im Alten Testament durch die Propheten, dass er den Israeliten die Güter seines Tisches wieder wegnehmen wird, wenn sie nämlich Gemeinschaft mit Götzendienern haben. Wenn sie Tischgemeinschaft mit Götzendienern suchen und sich mit Götzen beflecken, dann wird Gott ihnen seine Güter wieder wegnehmen. Er wird ihnen den Zornwein zu trinken geben, den Becher seines Zornweins, also Gericht. Die Propheten drohen den Israeliten, den Fürsten der Israeliten, die die Armen verhungern lassen. Sie drohen ihnen schreckliches Gericht an. Aber die gläubigen Israeliten, die wurden von den Propheten auch mit der Verheißung der großzügigen Gastfreundschaft Gottes getröstet. Wie wir sie zum Beispiel gehört haben zu Beginn dieses Gottesdienstes, Jesaja 25, Gott, der einlädt, der den Himmel schon dort beschreibt als ein großes Gastmahl. Und auch in Jesaja 55, wo Gott einlädt, wohlan ihr Durstigen, alle kommt her zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Gott schenkt uns Leben, er schenkt uns Leben in Fülle, er schenkt uns die Güter, die wir brauchen. All das tut er als Gastgeber und er schenkt vor allem Worte des Lebens, durch die auch unsere Seele lebt. Und dann kam der Menschensohn. Und der Satz, der Menschensohn ist gekommen, der wird im Neuen Testament auf drei verschiedene Weise vervollständigt. Der Menschensohn ist gekommen, heißt es bei Markus 10, ist nicht gekommen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. In Lukas 19, Vers 10 heißt es, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und in Matthäus 11, Vers 19, der Menschensohn ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Also wurde über Jesus gesagt, ja, hat Jesus gesagt, Johannes der Täufer, der hat nichts gegessen und der hat keinen Wein getrunken oder hat seine Heuschrecken da gegessen. Da haben sie gesagt, was ist das für ein Vogel? Der Menschensohn ist gekommen, der isst und trinkt, das sagen sie, er sei ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Die ersten beiden Aussagen, der Menschensohn ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, die erklären, warum oder mit welchem Ziel Jesus kam. Er kam, um sein Leben zu geben als Dienst für uns, um die Verlorenen zu retten. Der dritte Satz erklärt, wie Jesus das getan hat, seine Methode. Wie kam Jesus? Kam Jesus mit einem Heer von Engeln? Kam der Messias mit einem Flammenschwert mit den Wolken des Himmels? Kam er mit einem Feuerwerk göttlicher Herrlichkeit? Nein, er kam und aß und trank und suchte die Gemeinschaft von gewöhnlichen Menschen. Ja, manchmal eher selten mit der religiösen Elite, also den Pharisäern und Schriftgelehrten, nie mit der politischen Elite. Erst kurz vor seiner Kreuzigung begegnet Jesus König Herodes. Er war nie bei den römischen Zenturien, wie auch immer, eingeladen. Aber unzählige Male war Jesus bei gewöhnlichen Menschen am Tisch. Immer wieder. Wir finden sehr viele Beispiele. Wir könnten jetzt durch die Evangelien gehen. Wieder und wieder und wieder ist Jesus am Tisch mit gewöhnlichen Menschen, mit den Ausgestoßenen der Gesellschaft, mit den anderen. Das tat er so oft, dass er Fresser und Weinsäufer genannt wurde. Ja, also er hat es offensichtlich nicht nur ein- oder zweimal gemacht, sondern dass er mit anderen am Tisch saß und gegessen hat, das hat er immer wieder getan. Die Juden zur Zeit Jesu, die dachten, dass der Menschensohn kommen wird, um die Gerechten zu erhöhen, die Feinde Gottes zu besiegen, also mit Gericht und Feuerwerk sozusagen. Sie erwarteten nicht, dass er kommen würde, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Sie dachten außerdem, dass der Menschensohn in Herrlichkeit und Macht kommt. Es wäre ihnen nie in den Sinn gekommen, dass er kommt, um zu essen und zu trinken. Und als er für all seine Jünger starb, trank er, so heißt es, den Becher des göttlichen Zornweins, des göttlichen Zorngerichts für sie aus, bis zum letzten Tropfen. So wird sein Tod beschrieben. Und während er lebte, verglich er Gottes Reich mit einem Festmahl. Mit einem Festmahl, zu dem Menschen aus aller Welt eingeladen sind. Wo Letzte Erste sein werden. Immer wieder suchte er Tischgemeinschaft mit Sündern. Nicht um mit ihnen zu sündigen, sondern um sie zu heiligen. Und er hat gesagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Also diese Verheißung Jesajas, wohlan, ihr Durstigen kommt her zum Wasser und so weiter. Wie erfüllt die sich? Sie erfüllt sich in Jesus Christus, wenn wir zu ihm kommen im Glauben und er uns seinen Geist gibt, sein Leben. Den Geist der himmlischen Herrlichkeit. Und der Höhepunkt seiner Gastgeberschaft ist freilich die Feier des Passamahls mit seinen Jüngern, die Einsetzung des Abendmahls, das wir heute auch feiern wollen. Was er seinen Jüngern serviert, das ist nicht nur Brot und Wein, das ist sein Leib. Der Kelch ist der Kelch des neuen Bundes. Er schenkt sich selbst seinen Jüngern, ja, seinen stellvertretenden Sühnetod, sein gerechtes Leben, sein ewiges neues Leben. Und im letzten Buch der Bibel ergeht die Einladung des Herrn an seine Kirche. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Ja, es wird ganz deutlich, dass Jesus Christus als Gastgeber beschrieben wird. Als Gastgeber eines ewigen Mahls im Himmel. Und nicht nur als Gastgeber eines Mahls, sondern zugleich als Speise, als Mahl, als der, von dem wir leben. Worum es ihm geht, ist Gemeinschaft. Dass wir als Menschen, als Geschöpfe Gottes, ewige Gemeinschaft haben werden mit Gott. Und aus Gott selbst Leben und Fülle empfangen werden. Die Fülle Gottes wird überfließen in unser Leben. Und er ist es, durch den es fließt, ja, er ist sozusagen die Laufrinne, in der der Regen von Gott herabläuft zu uns. Das Mahl, das ist nicht nur ein Bild, es ist Wirklichkeit. Mahl, Gemeinschaft. Gemeinschaft, die uns verheißen ist. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, kommen wir zum dritten Punkt, christliche Gastfreundschaft. Und ich will einige Schlussfolgerungen für christliche Gastfreundschaft ziehen. Ich möchte an dieser Stelle mal ein Buch empfehlen von Rosaria Butterfield. Gibt es ein Buch, wurde auch auf Deutsch übersetzt, heißt auf Englisch The Gospel Comes with a House Key. Auf Deutsch heißt das Offene Türen öffnen Herzen. Und da beschreibt sie ihre Praxis der Gastfreundschaft, etwas, von dem wir noch lernen, von dem auch ich noch viel lerne. Es lohnt sich, das zu lesen, über Praxis auch viele Beispiele von Gastfreundschaft. Drei Gedanken über christliche Gastfreundschaft. Erstens, das Evangelium ist der Motor christlicher Gastfreundschaft. Ja, wir haben gehört, wie Gott sein Volk während der Zeit der Wüstenwanderung reichlich versorgt, wie er sie in ein Land führt, das von Milch und Honig überfließt, ein Land, das durch seinen Segen reichlich Frucht bringt, ein Land, wo das Volk Israel in Reichtum und Fülle leben sollte. Ja, daraus schließen wir, dass Gott nicht will, dass sein Volk in Armut und Mangel lebt. Armut ist nicht an sich ein Segen. Im Gegenteil, in Sprüche 10, 22 heißt es, der Segen des Herrn allein macht reich. Ja. Gott gibt reichlich, damit wir es genießen. 1. Timotheus 6, Vers 17. Und mit anderen großzügig teilen. Und wer teilt, der wird noch dazu gesegnet. Sprüche 11, 25, wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Gott gibt reichlich und wenn wir reichlich geben, wird er das reichlich segnen. Sprüche 15, Vers 6 heißt es, in des gerechten Haus ist großes Gut, ja, und der Besitz der Fleißigen, die rechtschaffen, sammeln, der wird sich mehren, wird wachsen und zunehmen. Gott schenkt Reichtum, Gott macht uns reich, er gibt in Fülle. Und wenn Gott großzügig gibt, dann können seine Kinder nicht knauserig sein, sondern wollen viel lieben, weil sie viel geliebt sind. Und diesen Gedanken, den verknüpft Paulus mit dem Evangelium und dem Geben von Christen. Er sagt in 2. Korinther 8, bekannten Versen, wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer. Das ist der entscheidende Reichtum, ja, der Reichtum an geistlichen Gaben. In allem Eifer, sowie in der Liebe, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Der entscheidende Reichtum, den Gott schenkt, besteht nicht in Gütern dieser Welt, die vergehen. Der entscheidende Reichtum ist die Gabe seines Sohnes selbst und das ewige Leben in ihm. Das neue Leben, das Leben der himmlischen Welt. Und doch gibt uns Gott auch die Gaben dieser Welt. Und dieser Gedanke ist eine Motivation, wenn die Motivation für Gastfreundschaft. Weil Gott uns unverdient an seinen Tisch lädt, auch im Mahl, im Herrenmahl, und Tag für Tag seinen Überfluss mit uns teilt, vor allem seine Gnade in Christus. Deshalb wollen wir seinem Vorbild folgen und unsere Güter mit anderen teilen, andere an unseren Tisch einladen. Selbst Gastgeber sein für andere. Ja, christliche Gastfreundschaft kann, je nachdem, ja, wie reichlich und viel man das lebt, kann teuer sein. Meine Gäste zu versorgen und einzuladen, das kostet. Aber bedenken wir, was es Christus gekostet hat, nämlich sein Leib und sein Blut. Und das ist doch eine wunderbare Weise, als Gastgeber von unseren Gütern mit anderen zu teilen und damit zu tun, was Gott getan hat. Ja, das ist überhaupt die christliche Einstellung. Ganz grundsätzlich. Gott hat diese Welt durch ein Opfer gerettet. Und jetzt sind wir dran, Opfer zu bringen. Unsere Opfer retten nicht. Aber doch muss ein guter Verkäufer authentisch sein. Und unser aufgeopfertes Leben weist auf sein Opfer hin. So wird Gott auch heute Menschen retten und diese Welt retten. Durch unsere Opfer. Und vor allem die hinweisen auf das entscheidende eine Opfer. Wer Christus so bezeugt, den wird auch er bezeugen und ehren und mit Herrlichkeit beschenken. Und außerdem, was uns demütigt, das kann uns nicht schaden. Aber was unseren Stolz anschwellen lässt, das wird uns schaden. Erstens also, das Evangelium ist der Motor christlicher Gastfreundschaft. Zweitens, christliche Gastfreundschaft gilt allen. Sie gilt den Gleichen und auch den anderen. Also denen, die so sind wie ich und denen, die nicht so sind wie ich. Jesus hatte Tischgemeinschaft. Verschiedenerweise hatte Tischgemeinschaft, die er ganz den Kreis seiner Jünger vorbehielt. Ja, vor allem ganz am Ende. Das letzte Passamahl war so eine Gelegenheit. Eine Zeit, die er ganz für seine 12 Jünger genommen hat, um sie vorzubereiten. Um sie zu lehren. Für das Herrenmahl hat er einen Standard gesetzt. Er hat Selbstprüfung verlangt, hat Glauben verlangt. Jesus hatte aber oft Tischgemeinschaft mit allen möglichen Fremden. Selten mit den Pharisäern, meist zu deren Missfallen, denn Jesu Vorstellung des Messias entsprach nicht ihrer. Sein Königreich war nicht so beschränkt wie ihres, sondern es schloss Menschen aus aller Welt ein. Sehr oft hatte Jesus Tischgemeinschaft mit den anderen, ja, mit den Zöllnern, mit den Prostituierten, mit den Sündern, mit denen vom Rand der Gesellschaft. Er suchte diese Gemeinschaft, ja, um diese Menschen mit sich zum Vater zu ziehen. Nicht um von ihnen verzogen zu werden, sondern um sie mit sich zu ziehen. Ja, das ist das Jesus-Paradoxon, könnte man sagen. Da war Gott mit uns, der Heilige, der sündlose und gerechte Mensch, so wie Gott sich den Menschen eigentlich dachte. Und der hatte keine Angst, leidende, unreine, kranke Menschen zu berühren. Ja, er hat sie sogar angezogen, die Aussätzigen, die Sünder, die anderen. Er begegnete ihnen in ihrer Leere und ließ sie erfüllt zurück. Während sonst die Unreinheit die Reinen befleckte, war es seine Berührung, die Reinheit brachte, die Reinheit gab. Ja. Es ist eine Ansteckung mit Gnade, die es dem, der glaubt, ermöglicht, diejenigen zu lieben, die ihn hassen. Es ist eine Ansteckung mit Gnade, wenn wir zu Christus kommen und von ihm geprägt werden, die es dem, der glaubt, ermöglicht, die zu lieben, die ihn hassen. Die es ermöglicht, zu beten, zu dienen und Opfer zu bringen. Ja, das Jesus-Paradoxon ruft uns zu, liebe deinen Nächsten, weil er es ist, nicht weil er deine Liebe erwidert oder verdient. Liebe deinen Nächsten, weil er es ist, so wie Jesus es getan hat. Gastfreundschaft, christliche Gastfreundschaft korrespondiert mit Philoxenia, das heißt Fremdenliebe. Das ist das Gegenteil der bekannteren Xenophobia, also Fremdenfeindlichkeit. Christliche Gastfreundschaft kommt aus, hat mit Fremdenliebe zu tun. Sie zielt darauf ab, Fremde zu Nächsten und Nächste zu Gottes Familie zu machen, so sagt es diese Rosaria Butterfield als Definition von Gastfreundschaft. Sie zielt darauf ab, Fremde zu Nächsten und Nächste zu Gottes Familie zu machen. Das ist die Berufung christlicher Gastfreundschaft, ja, die, die fern sind, immer näher heranzubringen. Das ist ja der Sinn von Gemeinschaft am Tisch, ja, näher zusammenzukommen, sich besser kennenzulernen, gemeinsam das Leben miteinander zu teilen. Ja, Gastfreundschaft ist anstrengend. Sie zwingt uns ja zum Dienen. Sie zwingt uns dazu, uns um unseren Nächsten zu kümmern, statt um uns selbst. Und aus der Ferne, wenn wir nur darüber nachdenken, fürchten wir diese Form der Gemeinschaft, diese Gemeinschaft vielleicht. Aber aus der Nähe wird Gott uns die Angst nehmen. Gott wird uns mit Freude erfüllen, wenn wir Gastfreundschaft üben. Die anderen einzuladen, das bewahrt uns auch vor unbrauchbarer Sentimentalität, dass wir uns nach den früheren Zeiten sehnen, dass wir uns selbst bemitleiden, ist ja alles so schlimm und so weiter. Aber das ist nicht hilfreich, ja, sondern zu glauben, dass Gott mit uns ist, dass Gott wirkt, dass das Beste noch kommen wird. Darum lasst uns mit Gottes Hilfe andere hinzuholen, andere liebevoll in die Gemeinschaft zu integrieren. Das ist eine Kunst, eine christliche Kunst. Und zuletzt, christliche Gastfreundschaft ist außergewöhnlich gewöhnlich. Ja, Gott hat sein Volk reichlich versorgt, aber doch so, dass ihnen ihre Abhängigkeit von ihm immer bewusst war. So, dass sie auf dem Teppich geblieben sind, sozusagen. Jesus hat Tischgemeinschaft mit ganz gewöhnlichen Menschen, an gewöhnlichen Tischen, bei gewöhnlichen Speisen genossen. Und doch war dort Gott mitten unter seinen Jüngern. Manchmal hindert uns vielleicht ein allzu deutsches Verständnis von Gastfreundschaft, als ob bei Gastfreundschaft alles perfekt sein musste, muss alles perfekt laufen, muss alles aufgeräumt sein, alles picobello geputzt sein. Man darf nur das Beste servieren. Aber das ist nicht unbedingt christliche Gastfreundschaft. Ja, es kann solche ganz besonderen Momente geben, aber gewöhnliche Gastfreundschaft ereignet sich und soll sich mitten im Leben ereignen. Da müssen wir vielleicht manchmal unsere Standards senken, damit wir Gemeinschaft haben können, mehr Gemeinschaft. Da packen Gäste auch mal mit an oder bringen etwas mit. Und da soll es so unkompliziert sein wie am Familientisch. Denn gerade darum geht es ja, um familiäre Nähe, um Ungezwungenheit, um ehrliche, fröhliche Gemeinschaft, die anderen und Einsamen, andere und Einsame sucht. Ja, sowohl großzügiges Geben als auch freimütiges Annehmen ehrt Gott. Beides ist wichtig. Alle Gemeindeglieder, alle Gläubigen, alle Christen sind aufgerufen, Gastgeber zu sein oder zu Gast zu kommen. Aber christliche Gastfreundschaft begnügt sich nicht mit Speis und Trank am Ende, sondern sie sucht immer himmlische Gemeinschaft. Sie ist Gemeinschaft über dem Wort Gottes, Gemeinschaft im Gebet und Lobgesang. Darum lasst es uns, wenn wir Gastfreundschaft üben, lasst uns doch daran arbeiten, es zu normalisieren, dass wir dabei auch die Bibel aufschlagen, so wie es normal ist, dass wir vor dem Essen beten. Lasst es uns normalisieren, dass wir dann einen Psalm oder ein Lied singen, so wie wir auch schon eben zu seiner Ehre beten. Als Christen werden wir von unseren Mitmenschen beobachtet, ja, zu Recht. Und was die Welt manchmal vielleicht am meisten stört, ist, dass sie nur von Christen hört, wie wir leben sollen, aber vielleicht so wenig von uns sieht. Ja. Die Menschen sollen uns nicht nur sehen, wie wir am Sonntag ins Auto steigen und in unsere Kirche gehen, sondern sie sollen uns sehen, uns kennenlernen, uns erleben. Das ist unser Auftrag. Unsere Barmherzigkeit, unsere Freundlichkeit, unsere Ehrlichkeit, unsere Liebe. Und dann werden sie auch wieder zuhören. Ohne den Herrn schaffen wir das nicht, aber mit ihm gelingt es uns. Alles, was wir brauchen, gibt er uns ja zuerst. Darum wollen wir ihn dann bitten und damit beginnen. Amen. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns begegnest als ein freigebiger, großzügiger Gastgeber, der seine Güter, seine Fülle gern mit uns teilt, der jeden einlädt, der kommen will und der Gaben des Lebens gibt. Wir danken dir, dass wir das empfangen dürfen, empfangen haben in Jesus Christus, der auch oft zu Tisch saß und der zuletzt zum Gastgeber wurde und Brot und Wein ausgeteilt hat, der sich selbst geschenkt hat, sein eigenes Leben geschenkt hat. Herr, lehre uns auch Gastgeber zu werden und freimütig Gäste zu sein und auf diese Weise anderen ein Segen zu sein und die Güter, die du uns gibst, mit anderen zu teilen und dich darüber zu ehren. Ja, wir bitten um deine Hilfe. Amen. Wir wollen Psalm 23 singen. Psalm 23, die drei Strophen, wo wir ja auch von Gottes Gastfreundschaft singen.